Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut.
Vielen Dank, Matthias, für diese Textlesung aus dem Hebräerbrief, der uns mitten hineinnimmt in das Geschehen mit Abraham, und eine Stelle, die mich unglaublich begeistert. Und zwar aus dem Grund, wir haben letztes Mal, habe ich kurz darauf hingewiesen, dass Gott dem Abraham das Evangelium bereits verkündigt hat. Also nicht erst wir im Neuen Testament hören das Evangelium, sondern im Alten Testament vor dem Gesetz wurde dem Abraham das Evangelium verkündigt. Und heute lesen wir, dass Abraham und seine Nachkommen eigentlich eine himmlische Heimat gesucht haben. Unglaublich, oder? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, mich begeistert das, weil weil wir oft glauben, jetzt ist alles völlig anders. Aber so ist es nicht. Gottes Bestimmung für diese himmlische Heimat hatte bereits Abraham. Ja, es geht heute um die Berufung Abrahams und um den Auszug Abrahams aus seiner Heimat, aus seiner alten Heimat, hin in ein neues Land. Und ich möchte mit uns den Text lesen, so wie er im ersten Buch Mose steht, und wir könnten ihn gern hier mitlesen. Und Yahweh, also der Herr, hatte zu Abraham gesprochen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen. Und will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Das ist der Negev. Immer weiter in den Negev ist Abraham gezogen. Ein starker Text, ein sehr dichter Text. Ich staune immer wieder, wenn ich diese Geschichten lese, die Patriarchengeschichte, wie dicht diese Texte sind. Und ich werde mich bemühen zu konzentrieren auf drei Aspekte. Der erste, wir wollen ein bisschen die Hintergründe des Auszugs Abrahams betrachten, dann eben uns mit dieser Berufung Abrahams beschäftigen und den dritten Aspekt, dass Abraham als Fremdling in diesem Land Kanaan gelebt hat. Und in allen diesen Dingen fragen wir uns immer, worin bestand der Glaube Abrahams? Weil das ist ja, wie soll ich sagen, das Grundanliegen der ganzen Predigtserie, dass wir fragen, was können wir vom Glauben Abrahams für uns lernen, die wir uns gläubig nennen. Wir beginnen also mit diesem Auszug aus Ur in Chaldea. Die Beschäftigung mit diesen Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, sie sind die Urväter des Volkes Israel, aber wie wir letztes Mal gesehen haben, auch die Urväter des Glaubens. Auch wir sind Nachkommen Abrahams, sagt das Neue Testament, sagt Paulus. Wenn man sich aber mit den Patriarchen beschäftigt, das ist irrsinnig spannend. Es ist eine Zeit, wir müssen uns vorstellen, Abraham hat circa 2100 vor Christus gelebt, über 4000 Jahre her. Und es ist faszinierend, wenn wir uns beschäftigen mit der Zeit damals. Und das Spannende ist, dass wir von dieser Zeit wirklich viel wissen, relativ viel wissen durch die Archäologie. Und die Archäologie ist im 19. Jahrhundert, dann im 20. Jahrhundert so richtig explodiert. Und zum Beispiel, was jetzt Ur in Chaldea anbelangt, waren die Ausgrabungen so um den 1920er Jahre herum. Hat das begonnen, so muss man sagen, weil die graben ja bis heute dort herum und suchen und suchen und suchen und finden und finden und finden immer irgendetwas Neues. Und es ist deswegen so spannend, weil ja gerade zu 19. bis 20. Jahrhundert, man ja der Meinung war, das sind lauter Mythen. Diese Geschichten der Patriarchen, das sind Mythen. Das sind mündliche Überlieferungen, die dann noch entsprechend ausgeschmückt wurde, sodass es gut hineinpasst in die Vorstellung Israels und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat es das alles nicht gegeben. Und jetzt zeigt die Archäologie, stopp. Das, was wir hier in der Bibel lesen von diesen Patriarchen, das passt perfekt zu dem, was wir in der Archäologie finden. Und da kam dann 1955 dieses berühmte Buch raus, das lautete, und die Bibel hat doch recht. Habt ihr schon mal gehört von dem Buch? 1955 und millionenfache Auflage, aber seit 1955 ist vieles, viel mehr noch gefunden worden von diesen Patriarchen, von dieser Zeit, in der Abraham gelebt hat. Und es ist deswegen auch interessant für uns, die Stadt und die Kultur kennenzulernen, damit wir besser verstehen, was es bedeutet, dass er ausgezogen ist. Von wo ist er denn ausgezogen? Und in der Lesung haben wir gehört, es war ein Gehorsamschritt. Durch den Glauben war Abraham gehorsam, dass er ausgezogen ist. Es war ein Gehorsamschritt. Und hier sehen wir schon einen ganz wichtigen Aspekt des Glaubens. Abraham tut das, was Gott ihm sagt, und er tut es, weil Gott es sagt. Menschlich war das komplett widersinnig, total widersinnig, was er hier gemacht hat. Er hat es nur gemacht, weil Gott es gesagt hat. Und das ist etwas ganz Wichtiges bereits, das wir mitnehmen können. Wenn Gott etwas sagt, dann sollen wir es tun. So einfach ist es. Das ist Glaube. Ich muss nicht warten, bis ich es verstehe. Das ist ohnehin ein ziemlich schwieriges Kapitel, weil Gott immer wieder sagt, dass seine Gedanken um vieles höher sind als unsere Gedanken. Und jetzt komme ich, kleines Menschlein, her und sage, erst wenn ich alles verstehe, dann tue ich's. Sag Gott, das funktioniert so nicht. Du wirst es erst im Tun, im Nachhinein vielleicht verstehen. Also das ist der Glaube Abrahams. Und jetzt schauen wir uns an, von wo er ausgezogen ist. Wir sehen, das war die Heimat Abrahams. Also genau gesagt hier, Ur in Chaldea. Und das ist das sogenannte Zweistromland. Und man kann mit gutem Recht behaupten, dieses Zweistromland zwischen Tigris und Euphrat, das ist die Wiege der Menschheit. Da finden wir zum Beispiel diese Stadt Babylon. Dorthin sind die Menschen gezogen nach der Sintflut. Sind sie nach Süden gezogen, sie haben diese Ebene gesehen, das ist ja fruchtbares Land. Sie sind vom Norden gekommen, haben dieses fruchtbare Land, da sind sie hergezogen und haben hier dann den Turm von Babylon gebaut. Heute findet sich diese Stadt im Irak. Und hier steht in der Karte Sumer, das bedeutet, das ist das Volk der Sumerer. Das kennen vielleicht die meisten aus dem Geschichtsunterricht, dass es solche Leute mal gegeben hat. Aber es ist eine faszinierende Kultur, weil es ist die älteste bekannte menschliche Kultur, die es gibt. Es war eine Hochkultur und es ist die erste Kultur mit einem Schriftzeugnis. Das heißt, die Schrift der Sumerer ist die Urvorlage der heutigen europäischen Schriften. Die erste Kultur, mit einer, wo uns bekannt ist, dass eine Schrift existiert hat. Wobei wir ja glauben, dass Menschen immer schreiben konnten. Aber das sind archäologische Belege und die reichen bis zu 4000 vor Christus zurück. Auch daher sehen wir, dass diese Berichte keine Mythen waren, sondern es gab schriftliche Überlieferung, auf die dann auch Abraham und die Nachfahren zurückgreifen konnten. Und die Texte, die wir lesen, stammen von Augenzeugen sozusagen. Den Weg, den Abraham gegangen ist, bis hierher, das war die erste Station Haran, sind ungefähr 1000 Kilometer. Und dann von Haran nach Kanaan circa 650 Kilometer. In Summe würde man für diese Strecke zu Fuß 55 Tage brauchen, ohne Ruhephasen und so weiter eingerechnet. Und wir müssen uns vorstellen, Abraham ist nicht alleine gegangen. Das war ein großer Tross, der da unterwegs war. Das war einmal die Kernfamilie: Abraham, Sarai, seine Frau, Lot, sein Neffe. Aber zu Beginn sind sie ja mit dem Vater losgezogen und wir wissen, sie waren reich, sie hatten viele Tiere, sie hatten Knechte und so weiter und so fort. Also das war ein großer Tross, der sich hier bewegt hat, eine riesige Strecke. Ur in Chaldea war wahrscheinlich früher, oder sagen wir so, das Meer, der Persische Golf, hat wahrscheinlich viel weiter hereingereicht, als es heute der Fall ist. Das weiß man, dass hier durch die Flussbett und so weiter eine Versandung stattgefunden hat. Das heißt, Ur in Chaldea war wahrscheinlich viel näher am Meer, als es heute der Fall ist. Und es gab in dieser Stadt Kanäle vom Fluss sodass hier eine direkte Verbindung war. Und Ur in Chaldea war eine gewaltige Handelsmetropole, ähnlich, können wir uns das vergleichen, mit Hamburg. Also wer schon mal in Hamburg war von euch, aber Hamburg liegt nicht am Meer. Hamburg liegt an der Elbe und die Schiffe werden vom Meer die Elbe hochgezogen. Aber Hamburg ist eine gewaltige Handelsstadt. Es gibt diese Speicherstadt. Also das muss man sich mal an, das muss man mal gesehen haben. Und ähnlich ist es wahrscheinlich in Ur in Chaldea gewesen. Hier ein Modell der Stadt, wo man sieht, diese Kanäle, die vom Fluss, der ist ja außerhalb irgendwo, sind die Kanäle reingekommen. Es gab zwei Häfen in Ur und der wichtigste Bau, der markanteste Bau ist das sogenannte Zikkurat. Das ist ein Tempelgebäude, ein rituelles Tempelgebäude, ähnlich dem Turm von Babel. Und in diesem Gebäude, in diesem turmartigen Gebäude, in diesem Zikkurat, wurde der Mondgott verehrt. Das war die Religion, waren sehr religiöse Menschen. Und auch Josua sagt später, dass die Väter Israels Götzendiener waren. Ob Abraham selber auch ein aktiver Götzendiener war, das weiß ich nicht. Aber die Kultur, die Religion, das war eine götzendienerische Religion. Und was meine ich mit Götzendienst? Götzendienst ist definiert dadurch, dass Menschen die Schöpfung verehren anstatt des Schöpfers. Das ist die Definition. Das kann die Sonne sein, also die Ägypter haben die Sonne verehrt, die haben den Mond verehrt. Dann gibt es Menschen, die verehren die Sterne. Die Sterne lügen ja nicht, sagt man. Es gibt aber auch Menschen, die verehren die Mutter Erde. Es gibt sogar Menschen, die umarmen Bäume und lassen sich atmen die Kraft der Bäume ein. Es gibt Menschen, die verehren Berge, Kraftorte. Und es gibt natürlich Menschen, die Tiere verehren oder andere Menschen verehren. Man spricht dann von Idolen. Idol ist im Englischen ein Idol, es ist ein Götze. Wenn Menschen gottähnliche Funktionen bekommen oder Attribute bekommen, und das ist Götzendienst. Und wir sehen, ich habe das bewusst so aufgelistet, das ist heute nicht vorbei. Götzendienst ist eine Realität. Aber wir wollen den Schöpfer anbeten und nicht das Geschöpf oder die Schöpfung. Und warum weiß man das jetzt so, dass die Stadt so ausgesehen hat? Das ist jetzt ein Flug, eine Flugaufnahme, wie es jetzt dort aussieht. Und da sehen wir, wie eben diese Fläche freigelegt wird und wie überall Ausgrabungen stattfinden und wie eben dieser Zikkurat, also das wurde ja abgetragen, also das heißt, es ging auch viel höher. Da haben sich die Leute teilweise Baumaterial geholt. Das war super, waren gebrannte Ziegeln, das hat gekippt. Und von daher sehen wir, dass Abraham aus einer Hochkultur weggegangen ist. Also es war nicht irgendein Bauernkaff, wo er sagt, endlich weg von hier, sondern das war eine Hochkultur. Und wir können das vergleichen mit Zürich. Ja, das ist uns relativ nahe. Zürich, da hast du alles, was man sich vorstellen kann. Alles. Du kannst auswählen, willst du in ein klassisches Konzert, in ein Popkonzert, in ein Jazzkonzert, in ein Kino gehen. Willst du heute thailändisch essen gehen oder spanisch, griechisch, italienisch oder schweizerisch auch? Hausmannskost. Alles kannst du auswählen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast dort eine schöne Wohnung, lebst dort, hast alles, was du brauchst, unter Anführungszeichen. Und jetzt kommt dein Mann nach Hause, sagen wir mal, du bist eine Frau, kommt der Mann nach Hause und sagt, du, wir ziehen um. Ja, warum ziehen wir um? Es ist ja super da. Gott hat es mir gesagt. Und wohin ziehen wir? Ich weiß es nicht. Stell dir das mal vor. Ich würde sagen, da ist der Ehekrach vorprogrammiert. Das ist doch furchtbar. So eine Situation. Und genau so war es. Genau so war es, dass er seiner Hochkultur weggegangen ist und eben dann in dieses Land Kanaan gekommen ist. Und das hat dann, also das ist jetzt eine Detailaufnahme von Kanaan. Wir sehen, er ist also da runtergekommen über Damaskus, dann hier den Jordan überquert. Das war der erste Platz, der erwähnt wird, Sichem. Dann hier die nächste Station, Bethel und Ai, obwohl die Städte gab es damals noch nicht. Das ist nur, damit wir wissen, wo sich das abgespielt hat. Und dann heißt es immer weiter nach Süden gezogen, bis in den Negev, in den Süden Israels. Und zu Beginn, wie gesagt, sind sie als Gruppe losgezogen, wo auch der Vater Abrahams dabei war. Und wir wissen nicht, warum das so war, warum der mitgekommen ist. Weil die Berufung ging an Abraham und nicht an Haran, Terach, seinen Vater. Und wir wissen auch nicht, warum sie hier einen Zwischenstopp gemacht haben und wie lange sie dort waren. Wir wissen es nicht. Aber der Vater Abrahams, Terach, ist dort im Alter von 205 Jahren verstorben. Das waren ihm die patriarchalischen Lebenszeiten, 205 Jahre. Abraham ist 175 Jahre alt geworden, Sarah 127, das wird uns berichtet. Und dann erst ziehen sie ihn nach Kanaan. Das ist ein bisschen zum Hintergrund sozusagen. Und nun kommt die Berufung. Und diese geschah, wie gesagt, in Ur in Chaldea. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Abram, das war der ursprüngliche Name. Abram heißt erhabener Vater. Ist auch ein interessanter Name für einen kinderlosen Vater, oder? Kinderlosen Mann. Erhabener Vater. Jedes Mal, wenn du den Namen genannt hast, war das eigentlich wie ein Stich ins Herz, oder? Und Gott hat ihn dann später in Kapitel 17 zu einem Vater einer Menge benannt. Der Herr hatte zu Abram gesprochen. Und das ist die erste Beobachtung, die wir machen, nämlich Gott spricht. Gott ergreift die Initiative. Abraham wäre nie auf die Idee gekommen, von sich aus diese Stadt zu verlassen. Gott hatte gesprochen. Und dass Gott es ist, der die Initiative ergreift, sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. In der Schöpfung heißt es, und Gott sprach. Und es war. Und im Johannesevangelium lesen wir, im Anfang war das Wort. Das heißt, Gott ergreift die Initiative, Gott spricht zu uns Menschen, Gott sucht uns Menschen. Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht genommen hatten, sich versteckt haben, sagt Gott, Adam, wo bist du? Gott sucht uns Menschen. Und der Höhepunkt ist natürlich, dass Gott seinen Sohn in die Welt sendet. Das war auch nicht unsere Idee, dass Gott seinen Sohn in die Welt sendet, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe und nicht verloren geht. Die Bibel sagt auch, oder Jesus sagt das sogar, dass der Vater zieht, sodass wir zum Sohn kommen können. Das heißt, die Initiative geht immer von Gott aus und die Vorstellung, dass ein Mensch in edlen Absichten Gott sucht und dann zum Glauben kommt, das geht an der Realität vorbei. Gott sucht den Menschen. Und bitte überlegt euch, wie hat Gott euch gesucht? Wo hat Gott euch angesprochen? Wie war das? Und Glaube ist jetzt eine Antwort auf das Reden Gottes. Es ist nicht etwas, was ich mir aus dem Finger sauge, sondern Gott spricht und ich antworte darauf. Das ist ein Aspekt des Glaubens und das hat Abraham gemacht. Gott hat gesprochen und Abraham ist gegangen. Und ich könnte jetzt mehrere Predigten halten, wahrscheinlich über dieses Prinzip, dass Gott zuerst spricht und dann der Mensch antwortet, aber ich möchte uns zwei Beispiele oder zwei Anwendungen geben. Die erste Anwendung wäre die, dass wir uns fragen, wenn wir unsere Zeit mit Gott haben, wie gestalten wir die? Und ich bin froh, dass ich irgendwann einmal begriffen habe, lest zuerst einmal die Bibel und dann kommt alles Weitere, nämlich mein Lobpreis, mein Gebet und meine praktischen Taten. Ich sage euch ganz ehrlich, relativ am Anfang meines Glaubenslebens habe ich mir gedacht, ich muss mich zuerst würdig beten, dass ich die Bibel lesen kann. Und das, ich kenne das von vielen Gesprächen, dass Leute das glauben. Nein, es ist genau umgekehrt. Lass Gott zu dir sprechen durch sein Wort und dann hast du Material, um Gott zu antworten in deinem Lobpreis, in deinem Gebet und in deinem Tun. Weil Gott uns in seinem Wort sagt, was wir tun sollen. Oder auch Gottesdienst. Wie sollen wir einen Gottesdienst gestalten? Auch da können wir dieses Prinzip anwenden. Lassen wir doch zuerst Gott sprechen. Durch eine Schriftlesung, durch einen Psalm, dann auch durch die Predigt. Und dann antworten wir drauf durch unseren Lobpreis, durch unsere Gebete. Und der Gottesdienst mündet in eine Sendung. Ein Segen, der zum Schluss gesprochen wird und dann gehen wir hinaus und tun das, was wir gelernt haben. Das wären zwei praktische Anwendungen. Wenn wir jetzt lesen, dass Gott zu Abraham gesprochen hat, dann denken wir uns vielfach, wäre das super, wenn Gott so zu mir sprechen würde, wie Gott zu Abraham gesprochen hat. Dann würde ich wissen, was ich tun soll. Ich möchte auch wissen, wo ich hingehen soll und wo ich hingehöre, wo mein Platz ist. Und es ist interessant, wenn wir die Geschichte Abrahams lesen, wie oft denkt ihr, spricht Gott zu Abraham in einem Zeitraum von, sagen wir mal, 60 Jahren, der uns da mehr oder minder beschrieben wird. Wie oft spricht Gott zu Abraham? Ich sage es euch, 8-mal. 8-mal spricht Gott innerhalb von 60 Jahren zu Abraham. Das ist keine sehr hohe Frequenz, oder? Also die Vorstellung, dass Abraham jeden zweiten Tag mit Gott im Gespräch und ist und irgendwas Neues von ihm erfährt, das ist nicht richtig. Sondern wir haben im Vergleich zu Abraham einen gewaltigen Vorteil. Abraham kannte maximal die ersten 11 Kapitel der Bibel, maximal. Ich gehe aber davon aus, dass er sie kannte, weil das für die Überlieferung der Geschichte notwendig ist. Das kannte er alles nicht. Das heißt, von Kapitel, sagen wir jetzt mal, Genesis ist jetzt egal, welches Kapitel wir nehmen, bis zur Offenbarung kannte er nicht. Und wir kennen das. Das heißt, die ganze Heilsgeschichte und die Leben sogar nach Jesus Christus, der ganze Heilsplan Gottes ist uns bekannt. Wir haben eine unvergleichlich höhere Offenbarung Gottes, als Abraham es hatte. Und jetzt sage ich euch ganz klar und deutlich, wir wissen viel mehr, was wir tun sollen als Abraham. Es steht so viel drinnen, was wir tun sollen. Lasst es uns einfach tun. Und du hast in der Einleitung die Frage gestellt, wie das mit der Berufung ist. Wie wird ein Missionar berufen? Ich weiß es auch nicht in jedem Detail. Ich kann euch nur vom Prinzip her sagen, von einer allgemeinen Berufung zur speziellen Berufung. Mach einmal das Einmaleins und dann gehst zur Wurzel, Wurzelrechnerei. Ja, also die Mission ist Wurzelrechnen. Ja, das ist schon relativ heftig. Aber das Einmaleins, das kann jeder von uns. Zuerst das Einmaleins und dann kommt das Wurzelrechnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel ernst nehmen. Gott hat sich hier offenbart. Gott spricht durch sein Wort. Und wir sollen einfach das tun, was er sagt. Und dann führt Gott uns. Und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, nämlich gesegnet, um zu segnen. Das heißt, wir haben in dieser Berufung Abrahams 5-mal den Begriff des Segens, gesegnet werden und segnen. Das ist die Verheißung, die Gott Abraham gibt. Und es gibt eine Bedingung für diesen Segen, nämlich gehe. Das ist die Bedingung für den Segen. Und zwar gehe nicht irgendwo hin. Der Segen liegt nicht in Haran, wo sie gegangen sind, zuerst einen Zwischenstopp gemacht haben. Der Segen liegt auch nicht in der Heimat. Der Segen liegt auch nicht in Ägypten, denn dort verirrt sich Abraham relativ bald hin. Dort liegt auch der Segen nicht. Der Segen liegt auch nicht in Sodom, wie es Lot gemeint hat. Der Segen liegt dort, wo Gott es bestimmt hat, nämlich in Kanaan. Das ist die einzige Bedingung, und das ist auch für uns sehr wichtig, dass der Segen Gottes dort liegt, wo wir das tun, was Gott sagt. Gott sagt, gehe, und dann lesen wir, und Abraham ging. Was mich aber tröstet, das ist, dass dieses Gehen Abrahams ein zaghaftes Gehen war. Es ist nicht so gewesen, dass Abraham gesagt hat, ja, Gott hat zu mir gesprochen und ich gehe. Nichts kann mich mehr aufhalten. Stimmt nicht. Abraham, wie wir gesehen haben, hat sich von seinem Vater irgendwie beeinflussen lassen. Sie haben in Haran Zwischenstopp gemacht, wir wissen nicht warum. Und er ist erst dann später weitergezogen, dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Und das tröstet mich, weil unsere Wege sind auch zaghaft. Unsere Wege sind auch oft von Unsicherheit betroffen. Soll ich wirklich? Gehst du mal einen Schritt, zwei zurück? Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Aber ich kann mich mit einem Abraham identifizieren. Er ist ein Mann des Glaubens, aber kein Glaubensheld. Er ist kein Glaubensheld. Gott kann Helden aus uns machen, wenn wir den Weg des Glaubens gehen. Aber vom Naturell ist Abraham ein Mann, ein Mensch wie du und ich. Das tröstet mich, dass Gott mit solchen Menschen etwas tun kann. Und jetzt der Segen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung der Predigt noch einmal die Predigt von Helmut Kuhn angehört, die er vor über einem Jahr gehalten hat am Allianzgottesdienst, den wir leider nur per Video hier erleben konnten. Aber es ist noch auf unserer Homepage bei den Predigten drauf. Ich habe mir das noch einmal angehört und muss sagen, diese Predigt ist hervorragend. Sie ist zwar sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd, weil er wirklich viel Bibelwissen voraussetzt und das oft ein bisschen schwierig ist, aber inhaltlich ist diese Predigt wirklich herausragend zu der Thematik des Segens. Also wenn ihr noch einmal das reflektieren wollt, ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Und die Zusammenfassung seiner Ausführungen sind die, dass er sagt, Gott will in einer Welt des Zerbruchs, des Versagens, der Krankheit, des Todes neues Leben schaffen. Das ist Segen. Wenn Gott Segen zuspricht, dann bedeutet das, dass aus Tod Leben entsteht. Denn Abraham, wie wir in der Predigt am 1. Januar gehört haben, Gott beginnt mit Abraham eine neue Schöpfung. Gott hat mit Abraham Großes vor. Gott will durch Abraham und seinen Samen, nämlich Jesus Christus, Leben in die Welt bringen. Und das ist Segen. Und jetzt geht es darum, gesegnet zu werden, um zu segnen. Denn Abraham ist wie ein Katalysator. Das ist ein Ermöglicher des Segens Gottes. Gott möchte die Welt segnen. Wie macht er das? Indem er Abraham beruft und der Segen Gottes durch Abraham weitergeht. Wir haben letztes Mal gesehen, er geht über Christus dann auch zu uns. Aber wiederum, die Anwendung für uns ist völlig klar. Gesegnet, um zu segnen. Helmut Kuhn hat in dieser Predigt auch gesagt, das Kennzeichen eines mündigen Christen ist es, dass er sich entscheidet, zum Segen für andere zu werden. Das ist eine Entscheidung. Diese Entscheidung muss jeder von uns treffen. Können wir uns das so vorstellen? Das bist du und ich. Und der Segen Gottes kommt zu uns. Wir werden gesegnet und wir können diesen Segen und wir sollen diesen Segen weitergeben. Und jetzt pass auf, was geschieht. Wenn du diesen Segen nicht weitergibst, dann ist hier ein Stopp. Aber das bedeutet, dass der Segen nicht mehr fließt. Das ist wie wenn du den Stecker ziehst. Die Stromer, oder Max? Das ist so, wenn man den Stecker zieht, ist fertig. Dann fließt der Strom nicht mehr. Und so können wir uns das vorstellen. Wenn wir den Segen nicht weitergeben, dann haben wir den Stecker gezogen, weil der Segen Gottes kommt dort, wo wir den Segen weitergeben. Kommt neuer Segen. Es ist wie ein Fluss, es hört nicht auf. Und das kann jeder bestätigen, der im Reich Gottes aktiv ist. Wir werden gesegnet in einer Art und Weise, die übermenschlich ist. Und darum möchte ich uns ermutigen, lasst uns zum Segen für andere werden. Zwei Beispiele. Du hast den Livestream angesprochen in der Einleitung und ich finde Livestream eine tolle Sache, wenn Leute, die nicht kommen können, ein bisschen was mitbekommen vom Gottesdienst. Aber wenn es dazu führt, und das ist das, was ich auch von anderen Gemeinden höre, so nach dem Motto, ach super, jetzt setze ich mich gemütlich aufs Sofa und dann schaue ich so ein bisschen, was so läuft, dann hast du den Segen durchbrochen. Und zwar aus dem Grund, weil Gott sagt, komm doch in die Gemeinschaft der Gläubigen, damit du andere segnest. Und ich sage es euch, ich werde gesegnet, wenn Geschwister da sind und wenn ich fröhliche Gesichter sehe oder auch sorgenvolle Gesichter, wo man dann miteinander reden kann, wie auch immer, aber ich werde gesegnet. Und jeder von uns wird gesegnet durch den anderen. Oder genauso auch die Mitarbeit in der Gemeinde. Indem wir uns entscheiden, aktiv mitzuarbeiten, wird Gott uns segnen. Und das ist ein Geheimnis, wo ich sage, das erlebt nur der, der den Segen Gottes, wie soll ich das ausdrücken, weitergibt. So ist es richtig, genau. Also wir haben hier bis jetzt, und ich rede jetzt noch eine halbe Stunde, nein, also ich werde jetzt abbrechen. Wir werden dann am Mittwochabend den dritten Aspekt gemeinsam anschauen, nämlich was es bedeutet als Fremdling, die Bedeutung als Fremdling in dieser Welt zu leben. Heute haben wir gesehen, Glaube bedeutet, gehorsam zu sein und das zu tun, was Gott sagt. Das ist eine Binsenwahrheit, die so, so wichtig ist. Und Gott ist mit uns, Gott geht mit uns diesen Weg. Die zweite Sache ist, Glaube ist eine Antwort des Menschen auf das Reden Gottes. Tue das, was Gott sagt. Und drittens, Glaube ist eine Entscheidung, dass ich den Segen Gottes weitergebe. Amen. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, dass du Abraham berufen hast. Das ist uns unverständlich. Wir staunen nur darüber. Wir danken dir dafür. Danke, dass du diesen Mann gebrauchen wolltest, gebrauchen konntest. Herr, und wir stehen vor dir und sagen, gebrauche uns bitte. Auch wir wollen in diesem Reich Gottes, in diesem Heilsplan Gottes mitwirken. Danke, dass du uns das verheißen hast, dass das Neue Testament voll davon ist. Und so bete ich darum, dass du uns die Gnade schenkst, dass du uns dieses Anliegen wieder groß aufs Herz legst, Freude darin schenkst. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns dabei segnen willst. Amen.